Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Sendung der Redaktion 17 Grad.
Frederik?
Ja, Piggy?
Ich habe Angst.
Wieso das denn?
Weil doch gerade überall so schlimme Sachen passieren.
Schlimme Sachen?
Ja, überall.
Ach ja?
Ja, und genau deshalb habe ich Angst.
Das brauchst du doch nicht.
Warum nicht?
Weil wir haben doch unsere Kanzlerin.
Quatsch. Jetzt haust du doch genau in diese blöde Wir-schaffen-das-schon-Kerbe.
Stimmt.
Also?
Was?
Warum brauche ich keine Angst zu haben? Das ist doch voll der Ausnahmezustand hier.
Nee, sowas gibt's bei uns nicht.
Wohl.
Nein, wir haben keine Zustände, wir haben Gesetze.
Für den Notfall?
Für den Notfall.
Echt? Dann könnte hier gar nicht der Ausnahmezustand verhängt werden?
Natürlich nicht. Liest du eigentlich überhaupt keine Zeitung?
Und was machen wir denn so in einem Notfall, Frederik?
Das kommt ein bisschen darauf an, Piggy.
Worauf denn?
Na ja, darauf, was denn für ein Notfall ist.
Ja, eben so ein ganz total schlimmer.
Dann wird der Notstand ausgerufen.
Echt?
Nö.
Hä?
Ganz so einfach ist das nicht.
Wieso nicht?
Weil, wenn ich Notstand sage, dann beziehe ich mich auf das 17. Gesetz zur Ergänzung des Grundgesetzes vom 24. Juni 1968. Das wird zwar gerne auch mal Notstandsgesetze genannt, das Wort Notstand kommt im Gesetzestext aber gar nicht vor.
Was? Dann gibt es also gar keinen Notstand, der ausgerufen werden kann.
Richtig.
Dann sind wir ja total hilflos im Notfall, so ohne Notstand. Völlig aufgeschmissen.
Keine Bange, Piggy, denn im Notfall?
Aber den gibt's doch gar nicht, hast du gerade gesagt.
Doch, den Notstand gibt es nicht. Den Notfall schon. Sogar mehrere Arten von Notfall.
Ach was. Welchen denn, Frederik?
Nicht einfacher als das. Pass auf, da gibt es den Verteidigungsfall, den Spannungsfall, den Fall einer drohenden Gefahr für die freiheitlich-demokratische Grundordnung, auf deren Boden wir bekanntlich ja alle stehen, den Katastrophenfall.
Oh, so viele?
Ach, da gibt's noch viel mehr. Zum Beispiel im Artikel 11, da kann die Freizügigkeit eingeschränkt werden zum Schutze der Jugend vor Verwahrlosung.
Oh.
Must be some kind of way out of here, say the Joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine, plowman dig my earth. None will last. Getting later, hey!
Am 30. Mai 1968 verabschiedete der Bonner Bundestag die sogenannten Notstandsgesetze. Damit war ein mehr als 10 Jahre währender Konflikt um die Schaffung einer Notstandsverfassung beendet worden, an dessen Verlauf ein Teil der bundesrepublikanischen Öffentlichkeit ungewöhnlich großes Interesse genommen hatte. Im Kern ging es bei dieser Sondergesetzgebung um die Handhabung der Regierungsgewalt im Verteidigungs- und Katastrophenfall, für die das Grundgesetz keine klare Regelung bereithielt. Die rasch wachsende Gegnerschaft in den politischen Parteien, Gewerkschaften, Medien und der Studentenschaft befürchtete vor allem eine Einschränkung der bürgerlichen Grundrechte. Die Spiegel-Affäre hatte derlei Befürchtungen genährt und dazu das generelle Misstrauen am Demokratieverständnis der konservativen Regierung geschürt. Erinnerungen an die Notverordnungspolitik der Weimarer Republik wurden evoziert und bekräftigten die rigorose Abwehrhaltung. Große Koalition und außerparlamentarische Opposition. Bundeszentrale für politische Bildung.
Ein konkretes und zentrales Ziel der Agitation und Aktion der Studentenbewegung war die Verhinderung der von der Großen Koalition geplanten Notstandsgesetze. Zum Verhältnis der parlamentarischen und außerparlamentarischen Diskussion über die Notstandsgesetze ist eine Rückbesinnung auf die Verfassung der Weimarer Republik notwendig. Der berühmt gewordene Artikel 48 der Weimarer Verfassung hatte für den Fall des Notstandes, der nicht näher definiert war, alle Vollmacht zur Wiederherstellung der öffentlichen Ordnung dem Reichspräsidenten anvertraut. Die auf Artikel 48 beruhenden Notverordnungen des Reichspräsidenten von Hindenburg, kombiniert mit dem Recht, den Reichstag aufzulösen und Neuwahlen auszuschreiben, trugen in erheblichem Maße zur Zerstörung der Weimarer Republik und zur Machtübernahme der Nationalsozialisten bei. Deshalb verzichtete der Parlamentarische Rat darauf, in das Grundgesetz Vorschriften für den Fall des Notstandes aufzunehmen. Erst im Januar 1960 legte der damalige Innenminister Gerhard Schröder, CDU, den ersten Entwurf für eine Notstandsgesetzgebung vor. Er begründete die Vorlage zum einen damit, dass die Regierung die Möglichkeit erhalten müsse, Gefahren für die Existenz und für die freiheitliche Ordnung der Bundesrepublik entgegentreten zu können. Zum anderen begründete er sie damit, dass nur durch eine entsprechende Grundgesetzergänzung die alliierten Vorbehaltsklauseln im Artikel 5 des Deutschlandvertrages von 1952 in der Verfassung vom 23. Oktober 1954 abgelöst werden könnten. Dieser Artikel bestimmte, dass die von den drei Mächten in Bezug auf die Sicherheit ihrer in der Bundesrepublik stationierten Streitkräfte ausgeübten Rechte erst dann erlöschen, wenn die deutschen Behörden Vollmachten erhalten haben, die sie in den Stand versetzen, wirksame Maßnahmen zum Schutz dieser Streitkräfte zu treffen, einschließlich der Fähigkeit, einer ernstlichen Störung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung zu begegnen.
Let it groove its own way. Let it drain your worries away. Lay back and groove on a rainy day. Lay back and dream on a rainy day. Lay back and groove on a rainy day. Thank you.
Der Schrödersche Entwurf scheiterte jedoch am Widerstand der SPD. Ohne deren Stimmen, die für eine Grundgesetzänderung erforderliche Zweidrittelmehrheit nicht zu erreichen war. Die SPD war nicht grundsätzlich gegen die Notstandsgesetze. Sie wollte sie doch zum einen auf den äußeren Notstand, also auf den Verteidigungsfall, begrenzt wissen und zum anderen ihre Handhabung nicht der Regierung allein überlassen, wie es der Schröder-Entwurf vorsah, sondern der Kontrolle von Bundestag und Bundesrat unterstellen. Prinzipiell gegen jede Art von Notstandsgesetzgebung wandten sich aber von Anfang an die Gewerkschaften. Sie sahen die Gefahr, dass im Notfall die Exekutive das Streik- und Koalitionsrecht einschränken und mit polizeilichen oder gar militärischen Mitteln gegen streikende Arbeiter vorgehen könnte. Am Widerstand von DGB und SPD scheiterte im Sommer 1965 auch ein vom Innenminister Hermann Höcherl, CSU, vorgelegter neuer Entwurf. Differenzen zwischen Regierung und Opposition gab es vor allem wegen der geplanten Pressezensur, der Überwachung des Brief- und Telefonverkehrs, der arbeitsrechtlichen Stellung von Dienstverpflichteten und der Weisungsbefugnis der Bundesregierung gegenüber den Bundesländern im Falle des Notstandes. Diese Differenzen waren nicht so gravierend, dass sie eine Einigung zwischen SPD und Regierungsparteien unmöglich gemacht hätten. Die SPD-Führung wich aber vor den gewerkschaftlichen Protesten, der innerparteilichen Kritik und der Opposition der SPD-Jugendorganisation zurück, um die Chancen der Partei bei den bevorstehenden Bundestagswahlen 1965 nicht zu verschlechtern. Die Beratungen über Notstandsgesetze wurden nach den Bundestagswahlen unter Höcherls Nachfolger Paul Lücke, CDU, fortgeführt und nach Bildung der Großen Koalition beschleunigt. Eventuelle noch vorhandene Differenzen zwischen den nunmehrigen Koalitionspartnern ließen sich relativ schnell beseitigen, da sich beide Seiten über das Grundprinzip, wonach auch im Falle des Notstandes die parlamentarische Kontrolle der Exekutive gewahrt bleiben sollte, einig waren. Bereits am 10. März 1967 einigte sich die Bundesregierung auf einen Entwurf zur Ergänzung des Grundgesetzes. Am 29. Juni 1967 fand die erste Lesung der nunmehr von der SPD unterstützten Notstandsgesetze im Bundestag statt. Inzwischen hatte sich aber auch der außerparlamentarische Widerstand gegen die Notstandsgesetze formiert. Am 14. Mai 1966 lehnte der 7. Ordentliche Bundeskongress des DGB erneut jede Notstandsgesetzgebung ab, welche die demokratischen Grundrechte einschränkt und besonders das Versammlungs-, das Koalitions- und das Streikrecht der Arbeitnehmer und ihrer gewerkschaftlichen Organisationen bedroht. People talking, but they just don't know what's in my heart and why I love you so. I love you, baby, like a mine of love gold. Come on, sugar, let the good time roll. Hey! Make believe they keep a lot of dirt up their sleeve. But my love, baby, isn't the kind that fools. Come on, baby, let the good times roll. Hey. We'll be right back.
is understood. It's even nicer when you're feeling good. You got me flipping like a flag on a pole. Come on, sugar, let the good time roll. Hey! Oh, let the good time roll.
Wenig später wurde auf Initiative des SDS und der Kampagne für Aufrüstung das Kuratorium Notstand der Demokratie gebildet. Dem Kuratorium gehörten neben Wissenschaftlern, Schriftstellern und Geistlichen auch Spitzenfunktionäre verschiedener Einzelgewerkschaften, jedoch nicht des DGB an. Im Sommer 1966 organisierte das Kuratorium in Frankfurt den Kongress Notstand der Demokratie, der unter anderem von der IG Metall, der IG Chemie, der Gewerkschaft Holz und der Gewerkschaft Leder getragen wurde. An der Abschlusskundgebung auf dem Frankfurter Römerberg am 30. Oktober nahmen mehr als 20.000 Menschen teil. Der Kampf gegen die Notstandsgesetze wurde im Frühjahr 1968 zum einigenden Band zwischen Studentenbewegung und Gewerkschaften. Das Kuratorium Notstand der Demokratie und die Kampagne für Demokratie und Abrüstung organisierten einen Sternmarsch nach Bonn, um gegen die zweite und dritte Lesung der Notstandsgesetze zu protestieren. Der DGB unterstützte den Sternmarsch nicht offiziell, sondern hat sie zu einer eigenen Großkundgebung gegen die Notstandsgesetze ebenfalls am 11. Mai 1968 nach Dortmund aufgerufen. Parallel zu diesen beiden Großkundgebungen fanden Protestdemonstrationen in Frankfurt, München, Göttingen, Hamburg, Berlin und Freiburg statt. Dennoch passierten die Notstandsgesetze am 15. und 16. Mai 1968 den Bundestag in zweiter Lesung mit großer Mehrheit. Am 19. Mai 1968 meldete der DGB-Bundesvorstand seine schwerwiegenden Bedenken gegen die Notstandsgesetze an, erklärte aber ausdrücklich, Zitat, der Bundesvorstand des DGB lehnt einen allgemeinen Streik, also einen Generalstreik, zur Verhinderung der Notstandsgesetze ausdrücklich ab, denn er hält es für einen Verstoß gegen die Grundsätze der parlamentarischen Demokratie, gegen einen mit großer Mehrheit gefassten Beschluss des Bundestages zum Streik aufzurufen. Am 27. Mai 1968 erklärten die drei Westmächte ihre Bereitschaft, nach Inkrafttreten der Notstandsgesetze auf ihr bisheriges Vorbehaltsrecht zum Schutz ihrer Streitkräfte zu verzichten. Und am 30. Mai 1968 verabschiedete der Bundestag in dritter Lesung die Notstandsverfassung, die sogenannten einfachen Notstandsgesetze sowie das Gesetz zur Beschränkung des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses. Das Gesetz zu Artikel 10 des Grundgesetzes. We'll be right back.
smoke coming from? He just coughed and changed the subject and said, all right, I think it might snow some. So I left him sipping his tea, and I jumped in my chair and run off to see just why and who could it be this time. Sisters and brothers, daddy's mother standing around crying. When I reached the scene, the flames were making a ghostly whine. So I stood on my horse's back, and I screamed without a breath. I say, oh baby, why did you burn your brother's house down? Disgusting, so we paint red in the sky. I say the truth is straight ahead, so don't burn yourself instead. Try to learn instead of burn, hear what I say. So I finally rode away, but I'll never forget that day. Cause when I reached the valley, I looked way down across the way. A dying boat from space landed with eerie grace and came and taken all the dead away.
Die Notstandsgesetze, die am 28. Juni 1968 in Kraft traten, ergänzten das Grundgesetz für den Fall des inneren und äußeren Notstandes sowie für den Fall von Naturkatastrophen und außergewöhnlichen Unfällen. Neu eingefügt wurden zwei neue Abschnitte mit den Artikeln 53a über den gemeinsamen Ausschuss und den Artikel 115a bis L über den Verteidigungsfall. Die Feststellung des Verteidigungsfalls wird auf Antrag der Bundesregierung vom Bundestag mit Zustimmung des Bundesrates getroffen. Der gemeinsame Ausschuss, das sogenannte Notparlament, fungiert als Ersatz für Bundestag und Bundesrat, wenn diese wegen unüberwindlicher Hindernisse nicht zusammentreten können. Er besteht aus 22 Bundestagsabgeordneten, aufgeschlüsselt nach der Fraktionsstärke im Bundestag, und 11 Mitgliedern des Bundesrats, die in diesem Gremium nicht weisungsgebunden sind. Der Ausschuss muss auch in Normalzeiten über alle zivilen und militärischen Pläne der Bundesregierung für den Verteidigungsfall unterrichtet werden. Zu den Einschränkungen von Grundrechten im Verteidigungsfall gehört Artikel 12a, nachdem Gesetze möglich sind, die zum Beispiel Wehrpflichtige zu zivilen Dienstleistungen für Zwecke der Verteidigung einschließlich des Schutzes der Zivilbevölkerung in Arbeitsverhältnisse verpflichten. Oder Frauen zwischen 18 und 55 Jahren zu Dienstleistungen im zivilen Sanitäts- und Heilwesen sowie in ortsfesten Militärlazaretten heranziehen können, wenn im Verteidigungsfall nicht genügend Freiwillige zu finden sind. In diesem Fall kann auch die Freiheit der Deutschen, die Ausübung eines Berufs oder den Arbeitsplatz aufzugeben, durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes eingeschränkt werden. Damit diese Bestimmung nicht gegen Arbeitskämpfe angewendet werden kann, wie es die Gewerkschaften befürchteten, wurde Artikel 9, der das Grundrecht der Vereinigungsfreiheit sichert, um eine entsprechende Klausel ergänzt. Durch die Notstandsgesetzgebung konnte die Bundesregierung im Krisenfall unter bestimmten Bedingungen den Weg für den Einsatz der Bundeswehr im Inneren öffnen. Zur Abwehr einer drohenden Gefahr für den Bestand oder die freiheitliche demokratische Grundordnung des Bundes oder eines Landes kann die Bundesregierung, wenn die Voraussetzungen des Artikels 91 Absatz 2 vorliegen und die Polizeikräfte sowie der Bundesgrenzschutz nicht ausreichen, Streitkräfte zur Unterstützung der Polizei und des Bundesgrenzschutzes zum Schutze von zivilen Objekten und bei der Bekämpfung organisierter und militärisch bewaffneter Aufständischer einsetzen. Der Einsatz von Streitkräften ist einzustellen, wenn der Bundestag oder Bundesrat es verlangen. Der hier erwähnte Artikel 91 Absatz 2 lautet in seinem ersten Satz: Ist das Land, in dem die Gefahr für den Bestand oder die freiheitliche demokratische Grundordnung des Bundes oder eines Landes droht, nicht selbst zur Bekämpfung bereit oder in der Lage, so kann die Bundesregierung, die Polizei in diesem Lande und die Polizeikräfte anderer Länder ihren Weisungen unterstellen sowie Einheiten des Bundesgrenzschutzes einsetzen. Am umstrittensten unter den durch die Notstandsgesetzgebung ermöglichten Einschränkungen der Grundrechte war die Beschränkung des im Artikel 10 des Grundgesetzes garantierten Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses. Das Gesetz zu Artikel 10 des Grundgesetzes vom 13. August 1968 löste das entsprechende Kontrollrecht der Alliierten ab und berechtigt die Verfassungsschutzbehörden des Bundes und der Länder, das Amt für Sicherheit der Bundeswehr und den Bundesnachrichtendienst, das Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis zu verletzen, wenn dies zur Abwehr von drohenden Gefahren für die freiheitlich-demokratische Grundordnung oder den Bestand oder die Sicherheit des Bundes oder eines Landes einschließlich der Sicherheit der in der Bundesrepublik Deutschland stationierten Truppen der NATO-Verbündeten erforderlich sein sollte. In dem Bemühen, die Bedenken der Gewerkschaften hinsichtlich einer missbräuchlichen Anwendung dieser Gesetze gegen die demokratische Ordnung des Staates auszuräumen, wurde im Zuge der Notstandsgesetzgebung in Artikel 20 Absatz 4 ausdrücklich ein Widerstandsrecht eingeführt. Dies lautet: Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist.
Giant pencil and lipstick tube shaped. continued to rain and cause screaming pain and the Arctic stains from silver blue to bloody red as I beat find the sand in the sea. Is straight ahead. That's what they say. That's why they ain't coming with us today. And they also said it's impossible for a man to live and breathe underwater. Forever was a main complaint. And they also threw this in my face. They said, anyway, you know good and well, it would be beyond the will of God and the grace of the king. So my darling and I make love in the sand to salute the last moment ever on dry land. Our machine has done its work, played its part well, without a scratch on our body that may bid it farewell. Starfish and giant fins greet us with a smile. Before our heads go under, we take our last look at killing noise. Warp the outer style.
aus Notstand der Demokratie, Klartext Verlag 2008.
Die im 1966 gegründeten Kuratorium Notstand der Demokratie, neben Studenten und Gewerkschaften organisierten politischen engagierten Professoren, argumentierten in der Regel auf der Folie des Scheiterns der ersten deutschen Demokratie und beurteilten die Gesetzesentwürfe vor dem Hintergrund dessen, was A. Dirk Moses vor einigen Jahren das Weimar-Syndrom genannt hat, also vor dem Hintergrund einer bestimmten Deutung vom Untergang der Weimarer Republik. Dass Weimar in der Debatte um die Notstandsgesetze als Argument so präsent war, spiegelte ein tiefes Unbehagen an der, in Anführungszeichen, unfertigen, ungefestigten Republik wider. Angesichts der Erblast des Nationalsozialismus und der beklemmend bedrohlichen Kontinuität der jüngsten deutschen Geschichte fehlte es vor allem an einem, an Grundvertrauen. Sogenannte politische Professoren wie Bracher und Ridder waren sogar von der geistigen Kontamination der deutschen Geschichte seit Beginn des 19. Jahrhunderts überzeugt. Nicht nur gegen ein paar Vorgestrige in Parlament und Ministerialbürokratie galt es Widerstand zu leisten. Man meinte, einer jahrhundertealten Tradition deutscher Geschichte trotzen zu müssen, der deutschen Sonderideologie vom Staat. Was an illiberalen, staatsverherrlichenden Traditionen deutscher Geistesgeschichte schon einmal, ja so oft, ins Verderben geführt habe, könne leicht auch ein weiteres Mal im Desaster enden. Das war die Furcht vieler Hochschullehrer, die es sich zur Aufgabe gemacht hatten, durch politische Bildungsarbeit und die Schaffung einer kritischen Öffentlichkeit an der Demokratisierung des Staates, Zitat Bracher, mitzuwirken. Ihre Mission einer tiefgreifenden Demokratisierung und Liberalisierung der politischen Kultur der, Zitat, Zweiten Republik, sahen sie durch die Entwürfe einer Notstandsgesetzgebung konterkariert, die wie ein Damoklesschwert über der Bonner Demokratie zu hängen drohte. Hinzu kam, dass markige Worte von Seiten der Politik wie das Diktum des Innenministers Gerhard Schröder von der Ausnahmestunde als Stunde der Exekutive nicht gerade dazu beitrugen, düstere Vorahnungen zu vertreiben. Vielmehr ließen sie das bedenklich Vergleichbare, so Bracher, zwischen Bonn und Weimar umso stärker hervortreten. Eindringlich warnte Bracher vor einer möglichen Krisensicherung der Bonner Republik mittels Suspendierung der Demokratie, gelange man auf diese Weise doch wieder zu der fatalen Scheidung zwischen einer Demokratie für Schönwetterzeiten und einem transdemokratischen Staat darüber. Die Notstandsgesetze könnten durchaus als Hebel für pseudolegalen Staatsstreich und diktatorische Herrschaft dienen. Kogon beschwor die Gefahr einer Militarisierung der Gesellschaft herauf und sah schon die Konturen eines milden 1984 am Horizont, also die Verwandlung des Geistes der Freiheit in den Geist der Ordnung. Für Abendrot eröffneten die Notstandsgesetze die Möglichkeit, die soziale Demokratie der Verfassungsurkunde rechtstechnisch reibungsloser in eine autoritäre oder faschistoide Staatsform umzuwandeln. Und Ridder malte das Schreckgespenst eines totalitären Staates an die Wand. Durch Ereignisse wie die Spiegel-Affäre zusätzlich alarmiert, deutete der für seine Polemiken berüchtigte Verfassungsrechtler die Notstandsgesetze als die vorletzte oder letzte Etappe einer sich seit Jahren vollziehenden Erosion der zweiten deutschen Demokratie. Dagegen nahmen sich die Bedenken von SDS-Mitglied und IG Metall-Mitarbeiter Seifert eher moderat aus. In den Bedrohungsszenarien der Notstandsgegner manifestierte sich ein ausgeprägtes Krisenbewusstsein. Dieses Unbehagen wurzelte im Erfahrungsraum der Kritiker sowie in deren Bewusstsein für die mentalen und personalen Kontinuitätslinien, welche die Bundesrepublik mit der NS-Zeit unweigerlich verbanden.
Devil in disguise, I can tell by looking in her eyes.
rückblickende Einschätzung des DGB zur Rolle der Gewerkschaften.
Die Gewerkschaften lehnten Pläne der Regierung für die sogenannten Notstandsgesetze ab. Denn Artikel 48 der Weimarer Verfassung, der über Notverordnungen die Rechte des Parlaments beschränkte, hatte Adolf Hitler die Machtübernahme erleichtert. SPD und Gewerkschaften wandten sich entschieden gegen Notstandsvorlagen von Innenminister Gerhard Schröder, CDU, vom Januar 1960. Danach hätte der Bundestag den Notstand mit einfacher Mehrheit feststellen können. Bei Gefahr im Verzug auch der Bundeskanzler allein. Damit hätten wesentliche Grundrechte, wie die freie Meinungsäußerung, die Versammlungsfreiheit, die Vereinigungsfreiheit, die Freizügigkeit und die Berufsfreiheit einfach außer Kraft gesetzt werden können. Die Situation war verfahren. Auf ihrem Kongress im Oktober 1966 beschloss die IG Metall, notfalls gegen ein solches Gesetz zu streiken. Darauf reklamierte der DGB seine Zuständigkeit für den Fall eines politischen Streiks. Im November schwenkte der SPD-Parteitag in Hannover auf die geänderte Linie von Parteivorstand und Bundestagsfraktion ein. Diese meinten, man müsse der Union entgegenkommen. Die Frage laute nicht, ob, sondern welche Notstandsgesetze verabschiedet würden. Zum Beispiel dürften diese nur mit 2/3 Mehrheit vom Bundestag verabschiedet werden. Zudem müssten Notstandsgesetze gegen den Arbeitskampf verhindert werden. Auch die Gewerkschaften öffneten sich dieser Position. Besonders die IG Bau Steine Erden, die IG Bergbau und Energie, die Gewerkschaft der Eisenbahner, die Postgewerkschaft und die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Nun ging ein Riss durch den DGB. Denn IG Metall, IG Druck und Papier, IG Chemie, Papier, Keramik und die Gewerkschaft Handel, Banken und Versicherungen stellten sich nach wie vor entschieden gegen jede Notstandsgesetze. Am 30. Mai 1968 beschloss der Bundestag das Notstandspaket mit 384 gegen 100 Stimmen. Eine CDU, 53 SPD, 46 FDP. Jetzt konnte der Notstand im Spannungs- oder im Verteidigungsfall mit einer 2/3 Mehrheit vom Bundestag oder vom gemeinsamen Ausschuss des Bundestages und des Bundesrates festgestellt werden. Eine Schlussklausel schloss das Notstandsrecht bei Arbeitskämpfen aus, obwohl einige Arbeitgeber auch das gefordert hatten. Die Verabschiedung der Gesetze löste eine politische Eruption in Westdeutschland aus. Intellektuelle und Studenten wandten sich von den ursprünglich verbündeten Gewerkschaften ab, als klar wurde, dass diese den Kurs der SPD mittragen würden, die entschärften Gesetze nicht zu verhindern. Die Proteste gegen die Notstandsgesetze mit gewerkschaftlicher Beteiligung mündeten in die 68er-Bewegung. Diese radikalisierte sich zunehmend in den Auseinandersetzungen um den Vietnamkrieg, die Unterstützung des Schah-Regimes im Iran und die Verabschiedung der Notstandsgesetze. Ohne gewerkschaftliche Beteiligung.
Traffic jam, straight up ahead. You're just like so hard to get through to you. Stop, try, I didn't run over you. Stop, try,
Frederik?
Ja, Piggeli?
Ich hab Angst.
Wieso das denn?
Und wenn diese Gesetze in falsche Hände kommen?
Falsche Hände?
Ja, so Leute mit so bösen Absichten.
Ach was, da brauchst du keine Angst zu haben.
Und warum nicht?
Weil wir haben ja unsere Kanzlerin.
So ein Quatsch. Jetzt hör doch damit endlich mal auf.
Sowas passiert hier nicht.
Aber, und wenn doch?
Dann musst du auch keine Angst haben.
Warum denn nun nicht?
Dann gibt es immer noch Artikel 20 Absatz 4 Grundgesetz.
Und was steht da drin?
Dass du deinen Widerstand leisten darfst. Du bist doch Deutsche, oder?